Wie wollen wir es denn anfangen? Mit was?
Ja, fangen wir mit Drogen an.
Zeiten?
Ja.
69/70. Erste Drogenerfahrung. Ja, genau. 69/70, erste Drogenerfahrung. Das war ja Morphium. Also, das war eine ganz andere Zeit, aber ist egal, ne?
Nee, das interessiert mich alles tierisch. Oh, ja. Warum also, war das Morphium?
Weil es kein Heroin gab.
Warum gab es kein Heroin?
Weil es noch nicht modern war.
Weil es noch kein Heroin gab in Deutschland.
Ja, richtig.
Oder gab es Kumpels, die schon Heroin hatten?
Nein. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das erste gab es erst 71. Und davor waren es nur Apothekengifte. Also Apotheken, Morphium und solche Sachen.
Die Leute aus den Apotheken rausgeholt haben?
Ja.
Das heißt, Morphium war flüssig dann sozusagen?
In Ampullen.
Ampullen.
Das war das.
Gespritzt.
Ja.
Und wie kommt ein junger, erfolgsversprechender Mann dazu, plötzlich Morphin zu spritzen?
Tja, dass ein wenig erfolgsversprechender anderer jüngerer Mann ihn zu einem sogenannten und auch Druck eingeladen hat. Woraufhin dann der erfolgversprechende junge Mann etwas weich in die Knie wurde, sich halb tot gekotzt hat und am nächsten Tag wieder hingegangen ist.
Und heute nicht mehr sagen kann, warum er das nun gemacht hat.
Nein, das weiß ich. Das war ein schreckliches Erlebnis. Aber am nächsten Tag war ich wieder auf der Matte. Also 2 Tage später wieder.
Und das war gut dann, 2 Tage später?
Ja, es wurde dann besser. Man muss also gespürt haben, dass da was hinter ist. Sonst wäre man nicht wieder hingegangen, ne?
Und Morphin war ja natürlich damals noch was ganz Besonderes, dann wahrscheinlich.
Ja, es war was Besonderes und es war aber auch besonders preiswert. Also ein Druck hat nur 2 Mark gekostet, ne? Und aus diesem Grunde gab es ja auch kaum finanziellen Engpass. So, es gibt's ja dann gar nicht, weil 2 Mark nur.
Richtigen?
Ja, richtige Ampulle, 2 Mark, ja. Ja, 2 Mark hat das gekostet. Und aus diesem Grunde gab's dann auch keine Beschaffungsprobleme.
Das heißt, dein Taschengeld sozusagen?
Das Taschengeld war das sozusagen. Das konnte man immer.
Und was waren das für Leute damals? Ich meine, es ist eine politische Zeit in Deutschland.
Ja, aber nur gering politisch. Nee, die war nicht politisch.
Nee, die Zeit war politisch.
Die Zeit war politisch, aber die Leute, ja, waren also jetzt nicht, was man, also keine Dutschkes oder so. So, ja, Lehrerabbrecher, Schulabbrecher, sonstige Abbrecher, solche Leute waren das. Teilweise aus gutem Haus, also mehr aus gutem Hause, so, die Welle.
Was war so eine Clique damals auch für
dich? Ja, es war nur eine Clique, nur.
Drogenszene oder sowas, das war damals...
Gibt es nicht. Es gab nur Leute, die sich kannten, aber keine Szene. 10, 15 Leute, die sich kannten. Und dann war Schluss, dann war nichts mehr.
Und war das was Elitäres, was Besonderes?
Ja, das war was Besonderes. Man kam sich schon etwas Besonderes vor. Etwas anders.
Wusste man denn, dass sozusagen... Nach dem Morphin noch das Heroin?
Nee, kommt? Das wusste man nicht. Man dachte, das geht immer so weiter.
Ich meine, dass es überhaupt noch Heroin gibt,
wusste nee, man das? Nee, wusste schon. Keiner. Die ersten 2 Jahre nicht, nee. Hm. Wusste keiner, dass das irgendwann kommen wird oder geben wird oder so. Garantiert nicht. Und vor allen Dingen, als das Heroin dann wirklich da war, da konnte das qualitativ überhaupt nicht mithalten. Mit dem anderen, mit dem Morphium. Es war viel schlechter.
Weil es gestresst war, oder?
Ja, weil die Leute waren total enttäuscht, weil die nur die schönen Sachen gewohnt waren. Und dann kommt da sowas, ne?
Aber es heißt doch mal, dass Heroin an sich die schönere ist.
Ja, aber wenn du einmal richtig auf den feineren Sachen warst, dann taucht das gar nichts mehr.
Was sind denn das feinere
Sachen? Ja, so Morphin und Opiate oder so.
Also ist auch in deinem Leben, würdest du sagen, dass diese ersten 2 Jahre auf Morphium sozusagen die...
angenehmeren waren. 100%ig war das angenehmer. Obwohl man ja damals das noch gar nicht vergleichen konnte. Das kann man ja erst jetzt, ne? Ja. Aber es war 100%ig angenehmer. Und nie hat einer an Heroin oder sonstige Sachen gedacht. Nie.
Es musste ja auch schon sozusagen sowas wie Kriminalität gegeben haben, wenn da Leute waren, die in irgendwelchen Apotheken da waren.
Ja, aber das war mehr Hobby. Ja. Also man hat sich dann abends so mit 4, 5 Leuten in der Wohnung getroffen und hat ausgewürfelt, wer fährt und wer zu Hause bleibt. Weißt du, was ich meine? So ja. Hobbymäßig. Das waren 4 Leute und haben gesagt, 3 fahren und einer bleibt zu Hause und hält die Stellung. Wollen wir würfeln oder Streichhölzer ziehen? Und derjenige, der gewonnen hat, konnte zu Hause bleiben und die anderen sind einbrechen gefahren. Das war nichts Besonderes. Hätte auch jeder andere fahren können oder so.
War nichts Besonderes Apotheken, meinst
du? Nö.
Auch von dem Schwierigkeitsgrad
her? Auch nicht, nee. Auch nicht, nee.
Und wo wusste man in der Apotheke, wo das liegt?
Da steht Tabula C drauf, auf dem Schrank. Ne? Tabula C steht da drauf. Und dann nimmt man sich einen großen Schraubenzieher. Dann macht man dieses kleine Schloss auf, was da dran ist, dieses Formschloss. Und dann lacht einem alles entgegen. Und dann greift man da rein und dann ist man um 40.000 Mark reicher gewesen. So viel war da nämlich immer drin.
Und das hat man aber nicht verkauft, oder?
Doch, teilweise ja. Also zuerst hat man es nicht verkauft. Aber als dann die Nachfrage größer wurde, haben wir es verkauft. Wir haben das immer so gemacht, dass drei gefahren sind und einer ist zu Hause geblieben. Und der zu Hause geblieben ist, der hat das dann nachher auch verkauft. Und weil ich das am besten, hat sich nachher rauskristallisiert, dass ich besser verkaufen als einbrechen kann, habe ich dann das immer gemacht. Das Verkaufen.
Ja.
Während die anderen, die sind dann morgens um 4 gekommen oder so, vorgefahren, ausgepackt, tütenmäßig und dann geiler los.
Das heißt, die Apotheken waren nicht nur in Bremen, sondern auch in der Umgebung?
Überall. Bis in Schwarzwald. Überall waren wir.
Ach, sie waren richtig solche
Touren? Ja. Aha. Wir sind richtig manchmal abends um 9 schon los, dass wir um 2:30 oder so da waren. Irgendwann ist ja alles durch. Hast ja die ganze Stadt durch. Nee, wir sind richtig gefahren. Richtig mit Plan und alles.
Wie schnell wird man denn davon denn süchtig?
2 Wochen. 3 Wochen, 4 Wochen, so. Du meinst richtig körperlich so, nicht? Dass man morgens und dann, ja. 2, 3, 4 Wochen.
Also du bist sozusagen seit 1970, dann 69, 70 sozusagen
Junkie. Ja, so ist es. Ja. Genau so ist es. 25 Jahre. Ich kann es nicht erzählen. 25 Jahre. Ich werde verrückt. Ja.
Andere haben das nicht so gut überlegt. Guck, wo du heute sitzt.
Ja, ja. Weiß ich auch nicht, wer da dran gedreht hat, dass es so klappt.
Von den 4 Kumpels lebt da noch jemand von?
Im Grunde, ja, vielleicht, ja, also von den 4 keiner, aber von den 10 noch 3.
Von den 10, die damals sozusagen
ja,
die erste Clique
waren. Ja. Da leben noch 3 von.
Gab es denn außer diesen 10 noch andere Leute in Bremen was gebraucht haben und so?
Die dann stückweise ging das denn mehr. Ja. Das nahm also tierische Ausmaße an, ey. Das war innerhalb von einem Jahr, war man bei 100 oder 150 Leuten dann schon angelangt. Und dann wurde das schon wirklich kriminell. Im zweiten Jahr oder so. Im zweiten, dritten Jahr kann man sagen, das war dann schon Szene. Da wurde richtig dann schon auf Geld geachtet und alles und so. Und jeder ist wiedergekommen, der gedrückt hat. Jeder. Der gesagt hat, lass mich mal probieren oder so.
Wusstet ihr denn, womit ihr damit beschäftigt seid?
Nee. Dass wir das wussten, was wirklich jetzt angesagt ist, also richtig wissen, was wirklich angesagt ist, weiß ich jetzt nicht. Aber wo wir es hätten merken müssen, das war erst 74 in Amsterdam. Da hätten wir das erste Mal merken müssen. Als der Preis um 800% mitten im Winter in die Höhe schnellte, haben wir 400 Gulden für den Druck bezahlt. Das ist nämlich so, die Bremer waren nämlich die aktivsten in ganz Deutschland. In der Zeit von 69 bis 74 war ganz Deutschland in Bremen. Hamburg, egal. Alles war in Bremen. Bremen war der Dreh- und Angelpunkt.
Und warum?
Ja, weil wir ein aktives Völkchen sind, nicht? Hanse. Ja, ehrlich, ja, Hanse. Wirklich. Echt, wirklich. Wir sind rumgefahren und gemacht und getan. Und alles kam nach Bremen. Und das ging dann weiter, auch als andere schon von irgendwelchen komischen Albanern oder sonst wo abhängig waren, bandenmäßig von ihren Drogen. Bremen, bis in die 80er Jahre, die Bremer Selbstversorger gewesen. Ja, weder die Österreicher waren da, die Jugoslawen waren da und die Türken waren da. Und alle wollten die große Mafia werden. Aber das lief nicht, weil in Bremen jeder war seine eigene Mafia.
Das sind ja quasi die Kurden, die das dann wirklich geschafft haben.
Durch einen tierischen Preis, Dingsbums, ne? Und weil sich die alten Leute dann irgendwann zurückgezogen haben, die ersten, die ein bisschen schlauer waren als ich, oder die nicht so drauf waren, die haben dann gesagt, 78, 79, 80 so, ne? Die haben gesagt, so, jetzt wird's mir zu eng hier. Das ist kacke, das wird nichts mehr. Das ist kein Bock drauf mit solchen Leuten und so. Das war der letzte Punkt, 80. Hätte man kippen müssen, weg, aus, Kurve kriegen. Und was danach kam, war nur noch Elend. Aber bis zum 80er, als andere Städte schon wirklich in der Hand von was weiß ich waren, da waren wir wie bei Asterix, das tapfere Völkchen, ja, ehrlich. Das können sie dir an jeder Grenze sagen, dass die Bremer, echt. Du konntest als Bremer nirgendwo hinfahren, du wurdest gleich hops genommen mit einem. Bremen, fahren sie mal rechts ran. Aber da, das war also, spätestens 80 hätte man das wissen müssen. Aber man denkt ja, es geht immer weiter, ne? Man denkt ja, es geht weiter.
Und wie geht das denn nach 70 weiter?
Ja, von 70 bis 73 noch gute Zeit. Und dann 72, 73, 74, 75 kam das Heroin. Amsterdam. Hin und her fahren.
Warum muss man hin und her fahren?
Kaufen. In Amsterdam kaufen, ja.
Da waren die Apotheken dann sozusagen schon besser.
War erledigt. 74, 75 konnte man hier und da nochmal irgendwo, was weiß ich, da in den Bergen irgendwo so eine Ortsapotheke machen, aber es war nichts mehr drin. Dann ging die Versorgung über Amsterdam. Chinesen. Ja, das Gramm noch 80 Mark gekostet. Und war gut. Ja, und dann ist man, dann kommt das Elend und dann kommt der schlechte Stoff und dann ist vorbei. Und je mehr Geld man damit verdienen kann, desto schlechter wird er.
Naja, und dann kam der Tag, wo die Amsterdamer die Chinesen ausgewiesen haben.
Ja, genau.
November oder so.
Ja. Und dann war der Teufel los, ja. Das war auch so der Wendepunkt, muss ich sagen. Dann war das Elend auch groß. Dann kamen die Neger und die Türken. Hört sich gut an, ne? Wie ein Stammtisch. Dann kamen die Neger und die Türken. Ja. Nee, dann war das Niveau hin. Das war hin, ehrlich. Das war ein richtiger Schnitt. Und da hätte man auch irgendwie, das war echt wirklich elendig. Wirklich. Bei den Chinesen bist ins Restaurant gegangen, hast was gegessen und so, ne? Die haben dir das an den Tisch gebracht und alles. Wenn das nicht gut war, haben die das getauscht, egal wie viel.
Ja, schwärmen heute alle noch von.
Ja. Ist auch ein Traum gewesen, ehrlich. Ist auch echt ein Traum gewesen, wirklich.
Und wann ist die Polizei sozusagen auf die Fersen gerückt?
Ja, immer, ne? Also, schon nach anderthalb, zwei Jahren, dann hatte man seine Kneipe und das wusste die Polizei, dass da die Süchtigen sitzen und dann ist es gelaufen. Bremen ist zu klein. Dann hatten wir einen, das war auch ein wichtiger Punkt, ein gewisser Typ aus Hamburg. Der hat der Polizei, im Spiegel stand das, ein 6-Seiten-Bericht im Spiegel hatten die Bremer damals, ne? Der Polizei erzählt, wer was, wieso, weshalb, warum macht und warum, wieso, weshalb, warum das mit dem Gift so und so ist, was das kostet, wie wir einbrechen waren, wie wir weggefahren sind und so weiter und so weiter. Hat er eine Lebensbeichte gemacht und das stand 1970 im Spiegel. Da hat der Spiegel geschrieben, sie hatten sich das Koks auf den Tannenbaum gestreut und die Ampullen haben wir da hingehängt als Weihnachtsschmuck. Das war 1970, den Spiegel suche ich noch. Da ist die Schmiere mit Toss zum Arzt gefahren, als du Affen hatte, und hat da sich Morphium geben lassen, hat gesagt, hier, mein Affe muss weg, und dann erzähle ich euch alles.
Wenn man 79 sieht, dann muss das ja ziemlich schnell gewesen sein.
Ja, anderthalb Jahre.
Und was hat das, die Lebensbeichte für dich zur Folge gehabt?
Also für mich an und für sich nichts Offizielles, weil mich hat er da fast vergessen. Bei der Lebensbeichte. Also ich bin nur am Rande aufgetaucht, weil ich die Angewohnheit hatte, im Laufe meiner kriminellen Karriere Leute nicht zu linken. Und das macht sich auf Dauer dann immer bezahlt. Und aus diesem Grunde hat er mich wohl vergessen, weil ich ihn nämlich nie abgezogen habe und auch nie Ärger mit ihm hatte. Ich habe ihm immer geholfen. Es gab nie Stress. Bei den anderen gab es schon dann immer Stress irgendwann. So ein komischer Heiliger, der war also immer mit Ballermann und er kam aus Hamburg, außer von der Reeperbahn, fand sich tierisch wichtig und hat gedacht, das kleine Bremen, da kann er also mal so ein bisschen wirbeln, aber das ging dann auch nur auf die ganz komische Art, das Wirbeln.
Ja, das finde ich immer so ein Punkt. Warum bist du auf die Idee gekommen, ein vernünftiger Junkie zu werden? Oder kein linker Junkie zu werden? Oder?
Weiß ich nicht. Weil ich einfach... Weiß ich auch nicht. Weil mir das einfach nicht liegt. Weiß ich auch nicht, weil ich auch weiß, dass das keinen Sinn hat, wenn man... Ach doch, das ist... Jetzt kann man das so logisch sagen, es hat keinen Sinn, wenn man irgendwie Outlaw-mäßig drauf ist, sollte man sich nicht linken oder Ganoven linken sich nicht. Das ist natürlich alles Quatsch, das weiß man jetzt erst. Aber so, das Feeling hatte ich. Die Leute und so, das war ja mehr als... Das war ja mehr als eine Szene, das war ja im Grunde genommen so eine Art Ersatzfamilie, ne? Bis man noch 10, 15 Leute... Wenn man zusammen anfängt, irgendwas... Und man macht das weiter und das geht in solche Bereiche wie Drogen und Abhängigkeiten und Geld besorgen und Einbrechen und dies und das, ne? Und man ist immer nur zu 10 oder manchmal ist man ja nur zu 4 oder zu 5 meistens. Und dann trifft man sich über Jahre, wir sind auch abends zusammen essen gegangen oder so, das war nicht nur ein Gelasche oder ein Gebreche oder so. Wir sind auch mit unseren Frauen essen gegangen oder mal ins Kino oder sonst irgendwohin. Ausstellungen und so. Sowas lief damals noch alles unter Süchtigen, ey. Wir hatten alle eine Wohnung, Auto und ach, was nicht alles. Die anderen Sachen, das war eben mein Muss. Die Apotheken mussten gemacht werden, muss ja eben, weil wie soll's sonst weitergehen, ne? Aber im Grunde genommen war das mehr so eine Ersatzfamilie oder so, ne?
Kannst du noch ein bisschen sagen, was die Polizei mit dir gemacht hat?
Ja, wie die sich entwickelt hat, ist an für sich ganz kurz zu sagen, zu schildern. Die wussten, dass ich Drogen nehme und aus diesem Grunde haben sie versucht, auf irgendeine Art und Weise mich dazu zu bringen, also irgendwie bei mir Drogen zu finden, um mich dann in den Knast zu stecken. Das war deren einziges Ziel. Und das war wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Und da muss man, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und nicht so wie ein Blinder durch die Gegend läuft, dann geht es über Jahre gut. Und irgendwann passiert es aber auch mal, ne?
Wie geht das dann über Jahre gut?
Ja, dass man zum Beispiel jahrelang einbrechen kann, ohne dass was passiert. Oder dass man dealen kann, ohne dass man jede 2 Minuten die Polizei vorm Haus hat.
Was muss man da beachten?
Was muss man beachten? Auf die Leute, die zu einem nach Hause kommen. Dass die einigermaßen noch so aussehen, dass nicht gleich jeder Nachbar sieht, oh, das ist doch bestimmt eine Droge. Das ist das Erste. Ja, dann nee, das ist alles.
Aber wenn die Polizei weiß, wo du bist, warum guckt sie nicht einfach
mal? Ja, sie steht öfter vorm Haus, das ist klar. Aber so einfach ist es auch nicht. Sie können also nicht am Tag 3-mal in die Wohnung gehen und am nächsten Tag 3-mal hintereinander das Gleiche machen. Das ging damals schon rechtlich, war das schlecht. Das heißt also, sie haben auf einen Zeitpunkt gewartet, wo sie genau wussten, da spielt sich jetzt was ab. Zum Beispiel, wenn man am Bahnhof angekommen ist, die sehen ein, ganz am Anfang sind sie sofort auf einen zugestürzt. Und damals war das noch nicht so üblich, sich ein Einlauf. Krankenhaus war nicht üblich. Und dann haben sie einen gefilzt und man hatte nichts dabei, weil man es vielleicht mit der Post geschickt hat oder sonst wie. Dann sind sie wieder abgezogen, dann konnte man sich aber fast sicher sein, dass sie einen die nächsten 1-2 Monate in Ruhe lassen. Weil 2 Missgriffe und dann würde sich unser einer über Anwalt beschweren bei Staatsanwalt und so, dann würden die zurückgepfiffen. Das war klar damals. Ne? Darum haben sie immer auf den Tag oder auf den Punkt gewartet, wo wirklich was ist. Und dann sind sie so gewesen, dass sie dich haben am Bahnhof zum Beispiel ankommen sehen, sind die aber nur hinterhergefahren und haben gewartet, bis du in der Wohnung eine Viertelstunde bist, weil sie wussten, jetzt sitzt er auf dem Klo und wenn er es hinten drin hat, kackt das aus und dann treten wir in die Tür ein. Ne? So haben sie das da gemacht. Muss man dann so ein bisschen aufpassen, aber so haben sie das oft gemacht, ehrlich.
Ja.
Das waren so die Spielchen. Und dann ist man nicht am Hauptbahnhof ausgestiegen, sondern in Delmenhorst. Ein Bahnhof vorher, hat sich in eine Taxe gesetzt und ist dann nach Hause gefahren, während die Behörde am Bahnhof stand und auf die Züge aus Amsterdam gewartet hat. Ne? Ja. Das sind also so Schachzüge, so Spiele. Ja, ne?
Man weiß ja, dass man mit dem Feuer spielt, man weiß
ja,
dass
man wartet. Ja, aber es geht aber auch wiederum nicht anders. Also man muss ja was tun, sonst geht's ja nicht weiter.
Und wann haben sie dich denn mal gekriegt?
Ja, einmal haben sie dann, sind sie dann nach Haus gekommen und so weiter und haben sie im Keller 10 Päckchen gefunden. 10 Päckchen haben sie gefunden, aber nachdem sie mich anderthalb Jahr lang gejagt haben, war das für sie ein tierischer Erfolg.
10 Päckchen sind?
Damals war das ein halbes. Ein Gramm. Ja, gut.
Oder haben 10 Gramm gefunden bei dir, oder was?
Nee!
Insgesamt,
1 Gramm.
Ach so. Wann war das?
Oh, weiß ich auch nicht. 74. 75. 75. Das war das erste Mal, 75.
Und was hat dieses 1 Gramm dir eingebracht?
14 Monate.
1 Gramm Heroin, 14 Monate. Und ist man damals im Knast clean geworden oder so?
Ja, da ist man clean geworden. Ja. Aber man ist gleich draußen dann wieder reingerutscht, angefangen. Im Knast, da ist man clean geworden. Da gab's noch keine Heroin im Knast. Stimmt. Ganz, also kaum der Rede wert. Wenig.
Und damals waren dann schon Teile der Drogenszene sozusagen mit dir im Knast?
Ja,
sozusagen.
Ja. Die erste Generation, die hat sich auch gleich. Durch Aussage haben die alle tierisch gekriegt. 5 Jahre, 7 Jahre.
Und ist das die Zeit, wo du auch angefangen hast zu schreiben, oder was?
Ja, vorher schon. Ja, 79, 80. War das in Ostlevs, ne?
Ja.
Wo ich,
Ich habe jetzt hier 75.
Ja, wo ich richtig die Gedichte alle zusammengestellt habe, das erste Mal.